Ich träume von einem zweiwöchigen Training, das so die Grundlagen der Kommunikation in einer sehr entspannten Art und Weise, sehr abwechslungsreiche Art und Weise trainiert.
Ey, träum doch mal, think big, yeah? Go out of the box.
In dem Moment, wo man anfängt, das zu formulieren, schwingt die ganze Zeit so ein innerer Begrenzer oder so etwas mit, was das gleichzeitig relativieren will.
Learn, unlearn, repeat. Der Podcast für alle, die das Lernen leichter und das Verlernen schneller machen wollen. Mit Sabine Fenske-Hess und Jürgen Schulze-Seeger.
Hey Sabine.
Hey Jürgen.
Heute habe ich mal was ganz anderes.
Okay, heute hast du mal ein langweiliges, doofes, uninteressantes Thema.
Das wäre ja wie immer. Das wäre ja, wär ja nicht anders.
Ja, verstehe.
Ganz, ganz
anders. Sag bloß, du hast heute mal was Interessantes. Ich fasse es nicht.
Mal gucken, wie du reagierst. Was ist deine Lieblingsfarbe? Nein, ich habe gemerkt, wenn ich anschaue, wie viele Hörerinnen und Hörer unsere Folgen hören, dann vielleicht kommt mir das nur so vor, habe ich den Eindruck, dass die Folgen, in denen es um tatsächlich Schwierigkeiten im Training geht, sehr aufmerksam verfolgt werden. Natürlich, weil man sich Hilfe verspricht, die man dann auch hoffentlich bekommt. Aber
hoffentlich.
Ich merke, dass ich auch selbst vielleicht aus Neigung heraus oft den Fokus darauf habe, was kann alles schiefgehen, was können wir tun, um das besser zu machen. Ich will deswegen hier eine ganz andere Folge mit dir bauen. Die Frage, die ich in den Mittelpunkt stellen will, ist, wie kommst du selbst deinem Traumtraining näher? Weil, und dazu noch ein Schlenker, man begegnet ja manchmal Trainerinnen und Trainerkollegen, die 30 Jahren trainieren, und dann sieht man deren Raum und dann sieht man die Inhalte und auch die Charts und hat so das Gefühl, ich glaube, die sahen vor 20 Jahren schon genauso aus. Das trifft auf meine Charts übrigens teilweise auch zu, und das soll jetzt gar nicht despektierlich sein, aber wie arbeitest du daran, dass du eines Tages in deinem Traumtraining angekommen bist? Das ist dein Thema, deine Umgebung, die Heritage, die du brauchst um dich rum. Wie verfolgst du das im Laufe deines Lebens, dass du dem näher kommst?
Ich blicke gerade ganz verzückt über meinen Bildschirm hinweg nach draußen und schwelge in diesen Gedanken und merke, dass ganz viele Reaktionen, ne? Zum einen das Zusammenpuzzeln, das ist spannend, dass wir mal gucken auf die ganzen vielen Elemente, die für mich Traumtraining zum Traumtraining machen. Und das bei dir dann natürlich gerne auch mal anschauen. Und dass ich wirklich sage, ich habe schon solche Trainings, das ist gerade ein ganz wundervolles Gefühl.
Ich habe das befürchtet, dass du das jetzt sagst. Aber es kann doch nicht wahr sein.
Ja, also, ekelhaft, ich weiß. Ey,
die sind doch viel zu klein, die Räume, die du da hast. Und Fenster haben die auch nicht.
Also wenn wir wirklich sagen, so, wir gehen mal von außen nach innen oder von unten nach oben, wenn man die Dils-Pyramide anguckt, dann ist Umgebung ein Teil, der schon sehr viel Einfluss auf mich hat. Und der dennoch im Zweifel zurücktritt, wenn der Rest stimmt sozusagen. Aber wenn ich jetzt mal wirklich bastle umgebungsmäßig an meinem Traum, ich kam gerade letzte Woche aus einem Hotel zurück, wo ich sowohl im Seminarraum als auch von meinem Zimmer aus den Blick über einen See habe. Allein das ist schon 99% bei mir, also über Wasser gucken können, 99% von Traum. Helligkeit, Luft von außen und all diese Dinge, also ich sag mal, viele relativ übliche Sachen und die Chance, mir den Raum so aufzubauen, wie ich das haben möchte, also von den Einschränkungen her irgendwie wenige, ne? Keine Säulen, kein Nichts, das macht eine Menge aus, und fast noch mehr macht es bei mir aus, wie die Menschen sind, die dort in diesem, um diesen Raum herum für mich da sind und mir das mitgestalten. Ne? Also wie ist der Kontakt zum Servicepersonal? Kommt da jemand und fragt wirklich mal, hey, wie sieht's aus? Hast du alles, was du brauchst? Und meint auch die Frage so. oder rennt auch selbst sofort los, wenn er guckt und sagt, hey, du hast gar keinen Mülleimer. Okay, warte mal, ich hol dir den. Also solche Dinge spielen eine Rolle. Und gleichzeitig switcht dauernd mein Kopf so in Richtung, wenn ich über die Dils-Pyramide nachdenke, nach oben. Also wie sinnvoll ist das, was ich da gerade tue? Und wenn ich ein Training mache, von dem ich das Gefühl habe, das bringt den Menschen, die bei mir sind, so viel, dann kann ich das in einem dunklen, fensterlosen Raum abhalten, wenn es denn sein muss. Und es wird trotzdem vielleicht noch so sein, dass ich mit der erfüllten Idee von, das war traumhaft, da rausgehe. Hm. Ganz spannender Effekt gerade. Hm. Mal kurz da eingesetzt bei dir, wie wichtig ist dir Raum? Und wenn ja, was muss der unbedingt haben?
Ich würde jetzt nicht nur wegen Dills immer beim Raum anfangen, aber ich will die Frage noch ein bisschen pushen. Mhm. Also trotz Bescheidenheit hat man ja manchmal so Bold-Träume. Ich sehe, jetzt wenn es nur um den Ort geht, einen Veranstaltungsort irgendwo auf Hawaii, mit offen viel Luft. Ich sehe dann internationale Menschen da, die mega interessiert sind an meinem Thema. Also wirklich bold. Und ich kenne Menschen und Trainerkolleginnen, die irgendwann aufhören, das zu träumen, weil sie sagen, ich werde ja nur enttäuscht oder ich zerfresse mich. Und außerdem ist das nicht demütig und damit auch nicht cool. Wenn wir aber diese Träume weiterspinnen und dann feststellen, an vielen Stellen habe ich das schon, gibt es ja immer noch so ein paar Ecken, wo es eben noch nicht so ist. Also bei manchen ist es eine bestimmte Branche, für die sie schon immer mal arbeiten wollen oder ein bestimmtes Klientel, keine Ahnung, die UN. Oder sie wollen was wirklich gesellschaftlich trainieren, was den gesellschaftlichen Unterschied macht. Mhm. All diese Dinge. Also gibt es überhaupt, das ist eine komische Frage, sonst könnte es eine sehr kurze Folge sein, gibt es eine systematische Arbeit an dieser eigenen Fortentwicklung?
Also ich lande gedanklich wieder in der Dills-Pyramide, weil ich auch merke, dass mir das gut tut, abzuchecken, was davon ist wirklich, wirklich relevant dafür, dass ich mich in meinem Traum fühle. Ne? Und ich habe dir jetzt gerade zugehört mit Hawaii und internationales Publikum und witzig, zieht mich alles gar nicht. Und das ist aber eben genau die Individualität. Was für ein Glück, dass es Menschen gibt, die es zieht, vor internationalem Publikum auf Hawaii zu trainieren. Ja, geil, go for it. Und trotzdem festzustellen, ist das jetzt ein Traum, den ich als Traum formuliere, weil es sich irgendwie cool macht und sich nach außen gut anhört? Oder fühle ich das? Fühle ich den Sog? Fühle ich dieses, oh, geil, ja, das wär's. Und da kann ich sagen, wenn ich das durchchecke, dann wird das relevanter, zum Beispiel, wenn es um die Frage geht, mit welchen Menschen trainiere ich da? Wer sind diese Personen, die in meinem Seminarraum sind? Und auch die Frage, wie viele das sind. Ich weiß noch genau, dass ich, als ich angefangen habe, überhaupt nicht klar hatte, ob ich lieber verstärkt coachen möchte oder mit Großgruppen arbeiten. Also so, ne, das war sehr gezieltes, ja, irgendwie auch. so. Und immer mehr auch im Laufe der Zeit dahin zu fühlen, mit welchen Gruppengrößen fühle ich mich besonders wohl. Und auch das ist noch gar nicht klar zu sagen. Ich hatte jetzt kürzlich tatsächlich 20 Menschen im Raum und habe trotzdem das Gefühl eines sehr direkten Kontakts gehabt, was mir nicht immer gelingt. Das war aber mit einer ganz intensiven Vorbereitung verbunden. Also ich habe mit einer internen Trainerin zusammen das Training vorbereitet und wir haben uns viel austauschen können. Was ist los bei den Menschen? Welche Grundrichtungen an Haltung gibt es in diesem Raum? Welche Sichten auf die Situation und die Thematik? Und was ich auch getan habe, was irgendwie mir gut getan hat, war, dass ich wirklich super intensiv am Anfang bei der Begrüßung mit jedem Einzelnen in Kontakt gegangen bin. Und manchmal wiederum habe ich das Gefühl, 10 ist wirklich so eine Grenze, wo ich dann sage, das ist Wohlfühlen. Ja, da habe ich irgendwie noch einen viel direkteren Kontakt. Das ist so verwoben miteinander, dass ich zwar sage, ich kann das systematisch durchgehen und glaube, ich werde dann irgendwann klarer darin, was sind die wirklich wichtigen Kriterien, ja, dafür, dass das Traumtraining ist. Und da spielt Zielgruppe eine Rolle. Also wie nah fühle ich mich diesen Menschen in ihrer Vorstellungskraft, Fähigkeit, ne, all dem, wie sie auf die Welt gucken, ist das was mir vertraut ist oder ist das so ganz, ganz fremd? Oder ist es was ich sehr mag? Ich arbeite ja zum Beispiel wahnsinnig gerne auch mit Menschen, die im IT-Kontext unterwegs sind, mathematisch, Ingenieurwesen und so weiter. Und das ist eine Gruppe, die ich einfach sehr mag, weil ich irgendwie merke, so ja, mir liegt auch diese logische das logische Draufschauen. Ich kann total nachvollziehen, wie das ist, wenn man sagt, das ist so Emotionen, ganz ehrlich. Ist zwar bei mir anders, aber ich kann es irgendwie sehr gut fühlen, glaube ich. Insofern spielen die Menschen eine ganz, 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 ganz große Rolle in dem Ganzen. Und dann kommt die Frage, was ist das Ziel dahinter? Also wohin wollen diese Menschen sich bewegen und wobei begleite ich sie an der Stelle? Mhm. Und da ist für mich klar, wenn ich merke, das sind Menschen, die wirklich bereit sind, auf sich selbst mit einer liebevoll kritischen Haltung zu gucken und zu sagen, oh, warte mal, stimmt, ja, da geht noch was bei mir an der Stelle. Mhm. Dann blühe ich total auf, egal was es dann ist. Ja? Aber allein dieses, ich habe Bock darauf, die Stellen zu finden, wo ich mich auch noch weiterentwickeln kann. Und das heißt nicht, dass ich die anderen nicht sehe, die sehe ich auch. Ich sage, ich kann vieles ganz toll und gleichzeitig gibt es da gerade was, wow, das ist spannend, dem will ich mich zuwenden. Mhm. Ja, wie ist das bei dir, wenn du so in Richtung Zielgruppe und dem denkst, wie sie kommen, also mit welcher Haltung? Was ist mit dir?
Ich widerstehe jetzt der Gefahr zu sagen, mit wem ich nicht so gern trainiere.
Ja, ja, das ist lustig. Ich merke das in mir auch, dass das immer wieder hochkommt. Ich habe auch jedes dieser Gedanken.
Also ich mag Kinderstube zum Beispiel. Also, aber nein, ich merke, während ich dir zuhöre, es tut sich ja die Frage auf, gibt es überhaupt das ideale Training?
Ja,
also irgendetwas. Deswegen, ich habe am Anfang bewusst das Wort Traum genommen, weil wenn man träumt, was da alles passieren kann, dann träume ich tatsächlich, wenn man ein Beispiel nennt, ich träume von einem zweiwöchigen Training, das so die Grundlagen der Kommunikation in einer sehr entspannten Art und Weise, auf sehr abwechslungsreiche Art und Weise trainiert. Mit schön. Menschen, die das rechtzeitig machen in ihrem Leben, zu einem Zeitpunkt, wo sie im Berufsleben schon genug Erfahrung gesammelt haben, um ein Referenzsystem zu haben. Mhm. Aber jetzt all diese Dinge, die zur Kommunikation gehören, einmal gründlich in einer vertrauensvollen, tollen Gruppe anlegen bei sich selbst und dann auch wissen, wie sie das weiterentwickeln. Das ist jetzt alles Spinnert, weil viele Hörer werden jetzt sagen, zwei Wochen verbringe ich lieber mit meinen Freunden, und was ich total verstehen kann, aber das sind manchmal so wirklich traumartige, eher so Flashes, die dann kommen, wo man sagt, okay, wenn ich das nicht getan hätte vor 30 Jahren oder vor 20 Jahren, hätte ich diese Außengrenze meiner eigenen Trainings nicht gepusht. Also, weil du mit Orten angefangen hast. Ich trainiere in bestimmten Orten nicht mehr, weil das nicht mehr zu meinem Idealbild von dem Training passt. Und deswegen stelle ich die Frage nach, wie sehr gestehen wir uns selbst zu oder wir selbst fördern das sogar, dass wir ins Träumen geraten.
Ich finde das dann so spannend. Vielleicht bin ich da viel zu sehr analysierend gerade, aber wenn ich drauf gucke auf deine zwei Wochen, dann finde ich spannend, was davon der Traumteil ist. Ist der Traumteil das, was am Ende da
die
ist?
Also dass da
die Gründlichkeit. Ja. Also dass du dich einer Sache wirklich, wirklich, wirklich tief widmen kannst mit diesen Menschen.
Und wirklich
das
üben kannst.
Das verstehe ich voll.
Und es ein Vorher und ein Nachher gibt. Das kann man auch anders herstellen, aber das ist jetzt ein Beispiel, genauso wie das blöde Hawaii-Beispiel, das kann jetzt für irgendwas stehen. Mhm. Aber Menschen haben, so wie du auch sagst, unterschiedliche Träume in Bezug auf ihre Zukunft. Die Frage ist, wie sehr erlauben wir uns das? Mhm. Und du kennst aus der dritten Session von unserer Trainerausbildung diesen Teil, wo klar wird, wer sich nicht mehr erlaubt zu träumen, der wird auch keine Wünsche entwickeln. Und aus Wünschen entstehen normalerweise Ziele und dann erst Pläne. Ja. Die meisten fangen gleich mit Plänen an und erlauben sich nicht mehr zu träumen. Und es kann ja sein, dass das im Laufe der beruflichen Erfahrung dann irgendwann nachlässt und man weniger Träume hat als vorher. Aber das, was du eben begonnen hast mit dem See und über Wasser blicken, heißt ja nicht, dass man über ein Glas Wasser guckt, sondern dass man dafür sorgt,
dass man dafür sorgt. Das könnte ich mir relativ gut herstellen, egal in welchem Raum.
Traum erfüllt, check.
Check. Dahinter.
Aber du hast ja, also da springt ja was an bei dir, und das war jetzt zunächst der Ort, aber es sind dann die Teilnehmenden, es sind die Inhalte, es ist der Kontext, also viele
ich
Dinge.
Ich finde es ganz
wie
spannend auch,
du?
Genau, zu merken, wie sehr träumt. Wann sind das so Träume oder sind das schon relativ realistische Zielbilder, ne, die da gerade bei mir aufploppen? Und das ist auch wieder eine gute Erfahrung, weil wir das unseren Teilnehmenden ja auch immer mal wieder ans Herz legen, abverlangen, zu sagen, träum doch einfach mal, träum doch mal, think big, go out of the box.
Im Seminarraum liegt dein Buch zu diesem Seminar, ob du jetzt
schreib es rein,
anstrengend
dein
findest
Leben
oder nicht, tu es einfach. Ja, also
und das ist gar nicht so leicht, ne, wenn du in dem Feld vielleicht auch schon einiges an Erfahrung hast und dich auch wohlfühlst und dann eben vielleicht ein bisschen enger am realistischen klebst oder ich jetzt in dem Fall ein bisschen enger am realistischen klebe. Tatsächlich, wenn ich jetzt mal das noch weiter versuche aufzuziehen, was ich weiß, ist, dass es bei mir was damit zu tun hat, dass Menschen echte Veränderungen für sich erreichen. Und das hat auch was mit einem, also das, was du gesagt hast, mit gründlich, da ist bei mir auch was angesprungen, ne? Das hat was mit Tiefe zu tun, das hat was mit sich immer mal wieder sehen zu tun, nicht mit so einer Einmal-Aufrüttelnummer, sondern mit einer Art von Kontinuität, deswegen liebe ich unsere Ausbildung so, die Trainerausbildung. Es hat was damit zu tun, dass eine Bereitschaft da ist, eine Bereitschaft, sich wecken zu lassen, so, ne, an einen oder anderen Stellen. Das heißt, es geht nicht darum, vorher zu wissen, was ich da machen will, sondern einfach nur den Bock drauf zu wachsen, ja, und dann entdecken zu können, wo ich wachsen kann. Und es hat was damit zu tun, wirkliche blinde Flecken aufzumachen, also sichtbarer werden zu lassen. Deswegen diese Arbeit mit Seminarschauspielern, die ich so mag, wo wir halt Muster auf einmal sehen können, die uns vorher wirklich selbst verborgen sind. Und denen dann aber auch Raum geben zu können in ihrer ganzen Individualität, da ist für mich so ein totaler Traum. Also dieses echte Gucken, so wenn Menschen so speziellere Dispositionen haben, ist gerade umgefallen, ich höre Klappern. Okay. Wenn Menschen so wirkliche Rahmenbedingungen haben, die ihnen Dinge auch schwer machen. Ich finde es gerade total interessant. Ich habe gerade wieder was über ADS gehört und glaube, dass viele von uns im Erwachsenenalter nicht zusortiert kriegen, dass manche Schwierigkeiten, die sie erleben, möglicherweise durch so eine tiefere Disposition hervorgerufen werden. Und das ist teilweise sehr erleichternd, weil wir uns ja auch Vorwürfe machen. Warum kann ich das nicht so wie Person X? Ja, muss ich doch hinkriegen. Ja. Zu entdecken, dass zum Beispiel ein großer Redeschwall, den ich kaum gebremst kriege, durchaus eines der Symptome für ADS auch im Erwachsenenalter sein kann. Und wenn ich dann mit jemandem auf eine Schnelle mal eben an sowas arbeiten soll, weißt du, da setzt du einfach Punkte, ja, und dann gehst du mit der Stimme runter an der Stelle und dann machst du eine Pause. So, das üben wir jetzt mal. Kann ich alles machen, aber ich komme halt nicht an das dahinterliegende Ding ran mit der Person, was für eine langfristige Veränderung sorgen kann. Und das sind definitiv Träume von mir. Also ich arbeite gerne an tatsächlich langfristig für diesen Menschen richtig hilfreichen Veränderungen im Denken und Vorgehen. Das ist ziemlich bold für mich.
Ja, das ist bold. Und du merkst, ich hoffe, dass du das merkst, während wir das hier auch noch verbreiten. Also wir hören Menschen zu.
Ah nee, da hört doch keiner zu. Ich rede doch nur
also
mit dir gerade.
Nicht.
Hallo.
Die haben schon längst abgeschaltet. Man in dem Moment, wo man anfängt, das zu formulieren, schwingt die ganze Zeit so ein innerer Begrenzer oder irgend so etwas mit, was das gleichzeitig relativieren will. Ja, eigentlich. Ist das ja auch schon so und so ich weiß nicht, ob du das spürst. Also wenn du
ich habe ihn nicht zugelassen in dem, was ich gesagt habe. Da war schon wirklich das, was ich gerne möchte. Der kommt dann danach auf und das ist ja auch der Weg, der dann sinnvoll ist. Ne? Wenn der Träumer erstmal überhaupt spinnen darf und das könnte der jetzt noch in ausgiebiger Weise immer weiter, ne? Wie ist das auch da jetzt dann örtlich, räumlich und so? Das sind dann so i-Tüpfelchen, die da drauf kämen. Und danach setzt dann der Realist ein, der mal guckt und sagt, was davon kann denn auf welche Weise überhaupt gehen? Und vieles davon habe ich auch schon an einigen Stellen. Was tatsächlich im Moment so eine Limitation oft ist, ist die Frage, wie sehr sind Menschen bereit, dieses Investment zu betreiben, und zwar an Geld und an Zeit, um da tatsächlich tiefer reinzukommen. Und das sehe ich auch nicht als völlige Beschränkung, sondern das ist erstmal dann wieder was zum drüber nachdenken. Und dann kann der Kritiker zuschlagen, also die typische Walt Disney-Strategie, Dreistufigkeit, ne, die ja dann durchlaufen werden kann. Aber es ist eine spannende Beobachtung meiner selbst gewesen, wie viel ich doch brauche, um dann ins Träumen überhaupt reinzugehen. Das ist nicht so schnell angeschaltet. Ja? Da ist der Realist schon auch ganz schön mit drin gewesen.
Es gibt dieses wunderbare Zitat von Gabriel García Márquez, das kennst du bestimmt. It's not true, ich weiß nicht, ob ich das im Kopf wenn kriege. It's not true that people stop pursuing dreams because they grow old. Also es ist nicht so, dass die irgendwann aufhören zu träumen, weil sie erwachsen werden, sondern umgekehrt, sie werden erwachsen, weil sie aufhören zu träumen. Und ich merke das so bei etablierten Trainerinnen, wie so, ich meine, es gibt dann irgendwann vielleicht auch immer weniger Notwendigkeit, diesen Träumen Raum zu bieten. Das heißt ja noch nicht, dass man dann das auch in Ambitionen ummünzt, dem dann auch nachgehen zu müssen, weil man es jetzt gesagt hat oder weil man muss dann auch nicht mal Ziele draus entwickeln. Aber so drüber wirklich in so Tagträumen, dem nachzugehen und sagen, was wäre eigentlich, wenn man das hier so machen würde? Und viele nennen das dann nicht, weil sie das befürchten, sie werden dann auch daran gemessen oder sie wissen selbst, das Leben ist hart genug und schränken sich dann so komisch ein. Deswegen interessiert mich die Frage auch immer in Bezug auf andere Trainerinnen, wovon träumt ihr? Also was ist das genau?
Ja, und ich glaube, dass der Raum dem auch gut tut. Also wenn das in so Phasen passiert, wo ich Abstand habe zu dem alltäglichen Urlaube, ne, so Auszeiten und dann gar nicht bewusst einschalte, lass mal träumen, sondern es träumt so, ne? Es träumt mich so weg. Das finde ich auch immer wieder spannend und ich glaube, dass es immer wieder, weil du gerade die Etablierteren und Erfahreneren ansprichst, dass es da schon so Träume gibt, die vielleicht uns dann sogar von dem eigentlichen Beruf, der eigentlichen Berufung wegbringen. Ach komm, ich mach jetzt doch lieber das Café auf, in dem ich dann noch ein paar Bücher rumstehen habe zu meinem Thema und so. Aber eigentlich schenke ich Kaffee aus und quatsche mit Menschen darüber, ob sie jetzt lieber das Croissant mit oder ohne Schokolade drin nehmen oder den Blumenladen oder so. Und dann auch wieder zu spüren, okay, irgendwas fehlt scheinbar noch, irgendwas ist noch nicht so richtig cool und wie ist denn das möglich innerhalb dessen, was ich tue, weil ein Teil von mir das ja scheinbar sehr liebt und gerne macht. Das könnte auch ein Teil des Effekts sein. Und wenn du jetzt so, da du das Thema ja aufgebracht hast, bin ich neugierig darauf, was hat dich da hingeführt?
Das ist Routine, die ich um mich herum wahrnehme. Also also das kindliche Spiel, das wir haben in den Trainings, entspricht manchmal nicht dem kindlichen Leben. Also das muss nicht abenteuerlich sein oder auch nicht mal verspielt. Aber das wird so vieles so rational.
Und eine Runde klug geschwätzt. Innerhalb der Traumtrainings erwähnen wir die Dils-Pyramide. Die haben wir uns schon mal in der Folge Lebe, was du lehrst angeschaut. Und dennoch wollen wir sie dir hier noch einmal kurz umreißen, damit du sie nutzen kannst, um dir das Bild deiner Traumtrainings noch sehr, sehr viel stärker zu produzieren innerlich, das noch sehr viel klarer zu bekommen. Überleg dir also zunächst, in welcher Umgebung du trainieren möchtest. Wie sieht es dort aus? Was gibt es dort für Möbel? Wie sind die Lichtverhältnisse? Wie riecht es dort? Wie sind die Töne, die dort erklingen? Und wo ist das Ganze? Im zweiten Schritt überlegst du dir, wie du dich verhältst in deiner Trainingsumgebung, in deinem Traumtraining. Was genau tust du, wenn du dir selber zuschaust? Was siehst du dich machen? Von wem bist du umgeben? Im dritten Schritt fragst du dich, welche Fähigkeiten dir zur Verfügung stehen in deinem Traumtraining. Es kann sein, dass dir einem Teil von dir bewusst ist, dass du heute diese Fähigkeiten noch nicht hast, aber wenn du das Bild dieser Zukunft und dieses Traumtrainings aufbaust, ist die Wahrscheinlichkeit wesentlich größer, dass du dich auf den Weg machst, Fähigkeiten dieser Art auch wirklich zu erwerben. In dem inneren Bild, was du dir innerhalb der Dils-Pyramide machst, tust du so, als wäre das schon da. Also, was kannst du in dem Augenblick, wo du dein Traumtraining durchführst? Der nächste Schritt sind deine Glaubenssätze. Was ist dir in diesem Traumtraining besonders wichtig? Was sind tiefe innere Überzeugungen und welche Werte lebst du dort, sodass du merkst, ja, da blühe ich richtig auf. Wenn du ein solches Traumtraining gibst, das ist der nächste Schritt, wer bist du dann? Wie nennst du einen Menschen, der diese Art von Trainings durchführt? Und letztlich, der nächste Schritt, welcher größeren Aufgabe folgst du in einem solchen Training? Was ist die sogenannte Mission, die dem Ganzen zugrunde liegt? Und wenn du all das formuliert hast und somit an der Spitze der DILS-Pyramide angekommen bist, dann empfehlen wir dir, den Weg ruhig nochmal zurückzugehen und wenn du es körperlich gemacht hast, wirklich auch rückwärts zu laufen, von deiner Mission über deine Identität, über die Werte, die Glaubenssätze und deine Fähigkeiten, über dein Verhalten bis hin zu deiner Umgebung, die dich in deinem Traumtraining umgibt. All dies nimmst du dir entweder selber aufs Handy auf oder bittest jemanden für dich mitzuschreiben. Und wenn du dann nochmal durchliest, was deine traumhaften Traumtrainings alles beinhalten, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass du dich dahin auf den Weg machst. Das war klug geschwätzt.
Und ich würde deswegen viel, viel lieber auch auf Trainerkongressen oder sonst wo mit Menschen darüber sprechen, also Trainerinnen und Trainern, wovon träumst du? Und nicht, was ist dein Zukunftsentwurf, der dich leitet und der dann angestrebt wird und wo man dann guckt, wie man da hinkommt.
Was sind deine kurz-, mittel- und langfristigen beruflichen
genau. Und
Ziele?
Ja, genau. Und was ist jetzt die Roadmap dazu?
Genau.
Und so, sondern wirklich dieses, ich betreibe jetzt mal, ich fliege in meinem Training. Das ja eine Form von träumerischer Befreiung mit sich bringen will. Ich will es jetzt nicht auf zu abstrakte Ebene führen, aber dieser Beruf, jetzt gerade wenn man viel im Business-Kontext trainiert, verleitet ja dazu, all diese Dinge, die im Business-Kontext eine Rolle spielen, damit einzubauen oder zu berücksichtigen. Und dann wird man so rational irgendwann. Eigentlich hat ein Teil unseres Berufes auch eine Ersatzfunktion für viele Menschen. Also ich gab vor einigen Jahren mal einen Autoren und Kollegen, der ein Buch geschrieben hat über nicht Sakrale, sondern also die Rolle der Trainerin und des Trainers als Priesterin oder Priester, also inwiefern haben wir Seelsorgeanteile übernommen oder überhaupt auch spirituelle Teile übernommen, die in dem normalen Leben nicht mehr so also eine große Rolle spielen.
Spannend übrigens, habe ich gerade auch wieder einen Podcast drüber gehört, dass das Thema Mangel an Therapieplätzen auch sehr in dem Zusammenhang angeguckt wird, ne? Dass wir viel, viel weniger theologische, seelsorgerische Personen haben, die zur Verfügung stehen und auf die Menschen zugreifen. Ja, super spannend.
Und dann sind Trainerinnen ja so in so einer Ecke weltliche Priesterinnen, was wir erzählen von einer Welt, wie sie besser sein könnte und wie man besser miteinander arbeiten kann und so. Mhm. Und ich glaube schon, dass Träume eine Quelle dafür sind, wo man diese ganzen Utopien und diese ganzen Ideale hernimmt, die man ja braucht, um Menschen darin gehend anzuzecken, dass sie vielleicht das mal wagen, eine Sache, die sich vielleicht noch nicht etabliert hat, noch nicht Routine ist in ihrem Lebensumfeld zu etablieren. Und deswegen müsste das eigentlich bei uns anfangen. Das ist eine Frage, die mich umtreibt. Ja. Deswegen dieses komische Intro. Wovon träumst du als Trainerin?
Sehr schön. Kleiner Nebenstrang, der mir gerade aufgeht. Ich habe gerade jemanden erzählen hören von einer Veranstaltung, wo dann auch ein Management-Trainer auftrat. Und der kam aus dem theologischen Kontext und die Aussage war, das war zu spüren an der Tonalität, mit der das Ganze passierte.
Also,
ich fand nämlich gerade das Bild ganz schön, weltliche Priester, das ist so eine der Rollen, die ich definitiv bisher noch nicht formuliert hätte. Und ich mag nicht, was damit verbunden ist von dem, was oft im Priesteramt für eben eine Art der Vermittlung stattgefunden hat, auch unterschiedlich, logisch, aber in vielen Fällen. Aber ich mag den Gedanken, also zu sagen, ich stehe dafür was ein, was wir trauen uns ja manchmal nicht, das zu sagen, ne? Was die Welt besser macht. Das ist so, oh mein Gott, nein, du bist doch nicht so eingebildet, dass du die Welt besser machen könntest
selbst,
mit deinem kleinen bisschen da, ja.
aber und das es schon ist gar nicht mit pastoraler
Punkt.
Stimme zu tun.
Genau,
das ist wahrscheinlich
gar
das, was
ein wenig besser.
Denkt mal darüber nach, ob es nicht besser wäre, wenn wir alle ein wenig achtsamer miteinander wären.
Ja, großartig.
Turn up.
Amen, genau.
Ja, aber man muss Achtsamkeit erstmal träumen, so wie Bodo Jansen das macht oder andere, um auch eine Vorstellung davon zu haben, woran man da mitwirkt. Und wenn man von der Welt träumt, und das geht deswegen über das eigene Training hinaus, in der Menschen achtsam miteinander arbeiten, also mir reicht schon aufmerksam, oder dass man nicht unachtsam ist, also das Gegenteil davon, dann trägt es ja dazu bei, dass man mit einer anderen Durchdringung in dem Training ist, weil man im Kopf hat, so könnte es sein in meinem Kopf, so könnten wir miteinander resonieren, so wären Menschen miteinander, wenn mehr von dem, was ich jetzt hier vermitteln will, mit euch üben will, in der Welt wäre. Das beginnt vielleicht mit diesem Traum.
Und das ist wieder der Link zur Dilts-Pyramide, die ich als Systematik für diese Ideen echt hilfreich finde, weil das wieder die Sinngabe ist. Ne? Was ist das überhaupt, was ich gerne bewegen möchte im größeren Rahmen mit dem Job, den ich mache, nämlich zu trainieren. Und ich glaube, dass das zu weit weg scheint, vielleicht für die eine oder den anderen Menschen, die eher fachlich trainieren oder innerbetrieblich im Vertrieb unterwegs sind und da trainieren. Aber ich glaube nicht, dass das so ist, weil die Art, wie das dann passiert, also wie wird Vertrieb zum Beispiel betrieben, auf welche Weise, was ist der Wert, der da oben steht, ist das Thema mehr Geld einnehmen, ja, oder ist das was anderes? Und egal was, auch in, ich denke gerade an zwei unserer Teilnehmenden aus der Trainer Academy, wo es sehr produktorientiert war, was sie gemacht haben, nämlich Maschinen, die verkauft wurden. Aber wenn ich das mit diesem inneren Willen von, ich will, dass die Leute happy sind mit dem, was sie da benutzen und dass sie eine gute Entscheidung gefällt haben und dass das sicher ist und all diese Dinge, ne? Wenn das alles mitschwingt und ich mir dessen viel bewusster bin, dann glaube ich, fühlt sich das auch mehr so an, wie ich ja so spontan am Anfang gesagt habe, ich habe schon Traumtrainings, ja? Weil sie eben für mich sinngebend sind und zwar erstmal nur meinem Sinn folgen, der aber eben sich Weiß darauf doch. Bezieht, dass es den Ego halt, ne? Dass es den anderen Menschen dadurch ein netteres, schöneres, fröhlicheres, leichteres Leben ermöglicht.
Ja. Die Utopie ist in dir drinne ohne dass man deswegen andere Menschen missionieren muss, aber die Vorstellung davon, wie es sein könnte, dient dann dazu, dass du weißt, warum du das tust. Ich merke, wir sind sehr nah an dem Thema Purpose, also was entsteht in dieser Welt, wenn ich meinen Job richtig, richtig gut mache, mit ganz vielen mit ganz viel Schützenhilfe von überall, dann ist das schon ganz schön, wenn das, was dann da entsteht in dieser Welt, auch was ist, was entstehen soll aus eigener Sicht. Insofern ist wahrscheinlich das Träumen und Purpose und Utopie schwer voneinander zu trennen für uns Trainerinnen.
Schwer, genau. Und das war auch das, was ich von Anfang an so irgendwie so eingemischt hat bei mir innerlich, ne? Wenn ich anfing, über Räume zu reden, dass immer eine kleine Stimme sagte, ja, Komma, aber eigentlich gar nicht so wichtig. Wenn. Okay. Ne, so. Und das ist sicherlich auch unterschiedlich. Also vielleicht gibt es auch die Trainerin, den Trainer, der sagt, ich habe die ganze Zeit diesen einen Trainingsraum vor mir, der auf dem Berg liegt, wo ich den Blick habe auf Hügel und Grün und das ist meine Trainingslocation und ehrlicherweise ist mir fast wurscht, was ich da trainiere, aber da kommen Menschen hin und ich bleibe an diesem Ort und da wird halt gearbeitet an Veränderungen, fertig.
Eine interessante Fragestellung, die man in einem Fragebogen verbreiten kann, was ist dir wichtiger, der Ort oder die Leute? Oder die Leute oder der Inhalt? Ich habe so eine Frage gestellt manchmal, ich glaube, da war es ja sogar immer dabei, die in die Richtung geht, was ist dir wichtiger, dass du selbst gemocht wirst oder dass deine Inhalte etwas bewirken? Und da sind manche dann sehr ähnlich, sehr ehrlich und sagen, nee, eigentlich...
Hauptsache, die können mich leiden.
Genau, was ist schlimmer, denn im Training, wo die hinterher sagen, der Trainer war ein Idiot?
Genau.
Oder die Inhalte haben mir jetzt nicht so viel gebracht, genau. Dann geht es in die Richtung, aber... Und zurück zu dem Träumen. Ich glaube es, um es jetzt auch praktisch zu machen, ich glaube es ist gut, wenn wir Utopien im Kopf haben in Bezug auf das, was wir trainieren, also was entsteht dadurch in dieser Welt, weil wir dann in unserer Kommunikation ein bisschen mehr Schwerkraft entwickeln und vielleicht, ich schreibe mir das gleich mal auf, Sabine, vielleicht lohnt es sich, diese Frage zu stellen vor jedem Training, das man hat. Letztendlich ist es Dilts, den wir unbedingt vielleicht noch erklären sollten. Aber dass man vor jedem Training sich einmal fragt, was entsteht in dieser Welt, wenn das, was wir hier gemeinsam machen, auf fruchtbaren Boden fällt. Mhm. Also eine Utopie im Kopf zu haben von einer Welt, in der Menschen anders führen, anders miteinander arbeiten und kommunizieren. Jetzt muss ich aufpassen, dass ich nicht pastoral klinge. Aber das kann ja was ganz Einfaches sein, das, die Utopien. Ja. Mir fällt gerade nur nichts Einfaches mehr ein, weil wir so in diesen Sphären schon unterwegs sind.
Ne? Es könnte zum Beispiel das Einfache sein, ich fühle mich sicherer darin, mit den Produkten, die wir haben, gegenüber unseren Kunden aufzutreten. Ja. Allein dieses Gefühl von mehr Gelassenheit durch mehr innere Sicherheit ist ja eine tolle Idee, mit der ich da unterwegs bin.
Ja. Eine Organisation, in der psychologische Sicherheit vorherrscht, in der Leute sagen dürfen, was ihnen durch den Kopf geht, in der Knowledge Hiding nicht stattfindet, all das. Also ich glaube, das Ausmalen lohnt sich. Und ich glaube, auch den meisten ist das bewusst. Also wenn sie dann diesen Fragen nachgehen, könnten sie das runterschreiben. Wenn sie es runterschreiben, haben sie auch ganz schnell eine Handout.
Ja, und das, was du gerade gesagt hast mit psychologischer Sicherheit zum Beispiel, auch, was heißt das dann? Ne? Wie würde sich das auswirken, wenn bei uns werden Entscheidungen gefällt? Und da gibt es den Mut dazu. Sie werden eher schneller als nicht gefällt. Ne? Mhm. So, solche Dinge, also da auch zu differenzieren und auch, ich habe auch gerade gedacht, für Führungskräfte ist die Frage auch sicher interessant. Was ist dir wichtiger, ne? Die Menschen, mit denen du da arbeiten kannst, der Inhalt, mit dem du da arbeitest, das Ergebnis, was ihr erzielt, und das wird von Persönlichkeit zu Persönlichkeit unterschiedlich sein. Und das heißt nicht, dass der eine mehr oder der andere weniger geeignet ist, aber dass es für die Menschen, mit denen diejenigen arbeiten, halt so sein kann, dass es passt oder eben schwieriger wird. Ja, auch eine Beobachtung, die wir gerade gemacht haben, Laszlo und ich, dass es, wenn es einen Führungswechsel gibt, und das war so eine Teamkonstellation, von einem eher menschorientiert Führenden zu einem eher sachorientiert Führenden, dann ist das erstmal für manche ein heftiger Schritt und für andere eine Erleichterung. Ja? So, endlich nicht mehr dieses Emo-Zeug, ja. Wir können ja endlich mal vernünftig arbeiten. Wunderbar. Immer wieder spannend. Also das mir wirklich zugestehen, was ich will, und aufzuhören, drüber nachzudenken, inwiefern ist das cool für andere. Das ist ja so ein leicht gesagter Satz, aber Teil dieses Träumens, dass ich mir das wirklich erlaube. Wow!
Ja, also übt das Träumen, Leute.
Uns haben wirklich verrückt angezogen und befinden von
schräge Träume,
wenn es um eure
absurde
Träume, Trainings gibt.
Absurde Träume, alles.
Alles darf sein.
Und macht dann nur das, was wir auch machen würden.
So. Denn ihr wisst ja, es kommt halt drauf an.
Und das immer. Danke,
jawohl,
Sabine, für die komische Frage.
Ich danke dir.
Tschüss.
Ciao.
Das war Learn, Unlearn, Repeat, der Podcast für LernarchitektInnen. Jetzt abonnieren, damit du keine Folge verpasst. Sabine und Jürgen freuen sich über Austausch mit dir. Schreib ihnen an podcast@bridgehouse.de.